Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Per Video bin ich jetzt mit Lena Huda verbunden in New South Wales. Ich grüße dich.
Hallo.
Letzte Woche oder vor etwa 10 Tagen haben wir erfahren, dass du eine Organisation gegründet hast, 30please.org. Es geht darum, Tempo 30 nach Australien zu bringen, innerorts und so nach dem Vorbild Deutschlands, die bekannte Zone 30. Heute wollen wir ein bisschen erfahren, wer hinter dir steckt, also privat, was du so machst, wie du überhaupt nach Australien gekommen bist. Und ich glaube, das ist bei dir relativ kürzlich, nämlich im Oktober 2019.
Ja, genau. Wir sind erst im Oktober 2019 hergezogen. Mein Mann ist Australier und hat eigentlich schon immer gesagt, dass er irgendwann gerne mit unserer Familie nach Australien ziehen wollte. Und ich hatte nicht immer so, na, gesträubt würde ich nicht sagen, aber ich hatte jetzt ein bisschen geschaut, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und wir hatten die letzten 15 Jahre in England gewohnt mit unseren Kindern. Und als der Brexit kam, dass ich dann gesagt habe, oh ja, jetzt kann ich eigentlich auch meinen, ich hatte einen Job im Investment Banking und hatte deutsche Kunden betreut und dann habe ich gedacht, das ist jetzt wahrscheinlich sowieso, geht dieser Job sowieso auch nach Deutschland und damit habe ich dann haben wir dann aktiv angefangen zu suchen nach Häusern in Australien und haben das geplant, hierher zu ziehen und dann sind wir im Oktober gekommen.
Das hört man eigentlich öfters. Also ich habe auch von Leuten schon gehört, dass sie immer mehr so englische Akzente hören auf dem Spielplatz oder so. Das scheint ein Trend zu sein. Also Leute, die aufgrund von Brexit jetzt ausgewandert sind und ja, nach Australien zum Beispiel.
Ja, das hat wirklich auch sehr für, finde ich, so schlechte Stimmung gesorgt in England. Und für mich zum Beispiel, wie gesagt, war das dann auch klar, dass für mich war das eigentlich mit den kleinen Kindern Vollzeit arbeiten, war immer was ich gemacht habe mit dem Blick in die Zukunft, weil ich sozusagen langfristig gerne diesen Job behalten wollte. Und das habe ich mir dann gedacht, naja, das ist sozusagen dieser Job, der wird in England so nicht bleiben. Das heißt, warum soll ich das jetzt sozusagen machen? Und ich habe mich auch wahrscheinlich immer ein bisschen, sag ich mal, über mich selber sehr geärgert, weil ich habe bin selbst eigentlich eine ganz große Befürworterin von der EU und ich habe mich in England eigentlich überhaupt nicht dafür eingesetzt, für diese Brexit-Abstimmung. Ich habe als Expert immer gedacht, naja, also mit seiner politischen Meinung kann man ja auch irgendwie, muss man ja jetzt nicht so den Leuten ins Gesicht sozusagen springen und war sozusagen, obwohl ich eigentlich ein glühender Freund der EU bin, habe ich mich gar nicht dafür eingesetzt und habe mich auch richtig drüber geärgert eigentlich, weil es ja eine knappe Abstimmung war. Und ich habe mich so geärgert, dass ich nicht sozusagen das Gespräch gesucht habe, um auch sozusagen die ganzen Vorteile der EU nochmal mit Leuten zu besprechen. Das ist ja doch eigentlich immer sehr wichtig, dass man mal das Gespräch sucht und auch mal mit Leuten, die sozusagen nicht einer Meinung sind, vielleicht mal darüber spricht, was eigentlich sozusagen verloren geht, wenn man so abstimmt.
Das hat ja eigentlich viele überrascht, bestimmt nicht nur bei euch in Großbritannien, sondern überall in der Welt. Das war so ein bisschen wie bei Donald Trump, hätte auch niemand erwartet oder fast niemand, dass der gewählt würde. Das Schock, nehme ich an, saß tief dann in Großbritannien. Kannst du das beschreiben? Kannst du dich zurückerinnern?
Ja, also ich war persönlich schon sehr geschockt und wie gesagt auch betroffen, dass ich sozusagen mich selber nicht mehr darum gekümmert habe. Da lebt man, denke ich mal, so in seiner eigenen Bubble. Wir haben irgendwie sozusagen gar nicht den Dialog gesucht mit anderen Leuten, die anders darüber denken. Und
London, aber der Großraum London hat, glaube ich, gegen Brexit gestimmt. Stimmt das? Oder jedenfalls war es dort noch knapper als im Rest des Landes?
London hatte eigentlich, glaube ich, tendenziell war eine der Gegenden, die sozusagen, also inner London hatte, glaube ich, dafür abgestimmt, aber das ging dann, je weiter man sich dann entfernt hatte, war es dann eher dagegen. Aber es gab auch durchaus Leute, die ich wahrscheinlich kannte, die keine Befürworter der EU waren, aber die auch, manche haben irgendwie auch aus Protest gesagt, oh, ich bin jetzt nicht zufrieden, wie es läuft, ich will jetzt mal dagegen, weil sie auch gedacht haben, das wird jetzt sozusagen eh nicht passieren, ich, sozusagen so eine Art Protestabstimmung für manche. Und das ist natürlich jetzt schlecht ausgegangen, meiner Meinung zumindestens, weil das ist eigentlich nicht, wo das Land jetzt Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, diese ganze Brexit-Nummer da zu machen. Und das sind ja auch wirklich nicht, also das ist ja nun wirklich nicht das Problem. Die EU ist ja an sich eine gute Sache.
Ja, aber das klingt jetzt so, wie wenn das ein bisschen so ein Unfall war, also unbeabsichtigt, dieses Ja zum Brexit. Aber mein Gott, hätten die Briten denn nicht einfach sagen können, okay, dann wählen wir halt noch einmal, wir lassen noch einmal abstimmen nach 3 oder 6 Monaten oder so und dann wird sich wirklich zeigen, was die Leute wirklich wollen.
Ja, ich sehe das, ich sehe da Vor- und Nachteile, das zu machen, weil natürlich ist dann natürlich das Gegenargument, naja, da kann man ja immer so oft fragen, bis man die Antwort bekommt, die man möchte. Vor allen Dingen ist natürlich das Problem, wenn man dann nochmal ein Nein bekommt, dann was macht man dann? Ja, ist eine ganz verfahrene Situation geworden. Ich glaube, dass da keiner mit glücklich ist, also wie das jetzt ausgegangen ist. Und ich habe da jetzt auch nicht die richtige Antwort drauf. Ich habe jetzt sozusagen für mich beschlossen, dass ich das nicht nochmal mache. Also ich habe ja dieses 30 Please jetzt hier in Australien gegründet und bin mir damit auch bewusst, ich kriege natürlich auch teilweise dieses Feedback, naja, du bist ja eigentlich nicht von hier. Wieso kommst du jetzt eigentlich an und musst immer alles besser wissen? Das ist natürlich ein Teil, das bekommt man ganz klar. Ich bekomme aber sehr viel mehr Zuspruch dafür. Ich finde halt, das ist was in Deutschland funktioniert, was wir sehen, was gut ist. Und dafür kann ich mich ja einsetzen. Und jetzt sozusagen, gerade was Klimawandel angeht, ist jetzt, sage ich mal, ein anderes Thema, was mir jetzt brennend am Herzen liegt. Und jetzt benutze ich sozusagen meine Energie, um dieses Thema anzugehen. Und habe mich jetzt auf diese Zone 30 sozusagen als Thema, was ich hier in Australien, als sozusagen etwas, was in der ganzen Welt gut funktioniert, was hier noch nicht da ist, und da sozusagen meine Stimme zu benutzen, um zu versuchen, Leute zu überzeugen, dass wir das machen, dass wir das ausprobieren.
Sie hören SBS Radio am Montagabend. Wir sprechen mit Lena Huda. Sie bringt Tempo 30 nach Australien oder versucht, diese Zone nach Australien zu bringen, zusammen mit Experten aus den Bereichen Verkehrssicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und dieses Interview vom vorletzten Mittwoch kann man nachhören bei uns auf der Webseite. Das ist sbs.com.au/German. Heute wollen wir ein bisschen erfahren, wer so hinter dir steckt als Person. Und dazu gehört natürlich auch die Herkunft. Wie und wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Wolfenbüttel geboren, das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Braunschweig, und Braunschweig ist in der Nähe von Hannover. Und sozusagen ganz typisches deutsches Kleinstadtleben, das ist jetzt auch sozusagen ein Teil meiner Kampagne, ist diese sozusagen, wir haben ja in den 80er Jahren 30 nach Deutschland, wurde ja eingeführt, in ungefähr den 80er Jahren. Das heißt, ich als kleines Kind bin halt immer zu Fuß in die Schule gegangen, mit dem Fahrrad gefahren. Und wir haben auf der Straße gespielt, und das ist sozusagen so, wie ich aufgewachsen bin. Und ich bin dann später nach München gezogen und habe in München studiert. Und bin dann, als ich fertig war mit der Uni, nach London umgezogen. Und dann habe ich dort meinen australischen Mann, also jetzt Mann, kennengelernt und war dann 15 Jahre in London.
Dürfen wir erfahren, wie ihr euch kennengelernt habt?
Ja, das war ganz lustig. Ich hatte ein WG-Zimmer gesucht. Und er hatte eine Wohnung mit 3 Zimmern angemietet und hat mich dann als eine, der sozusagen, damals war das so, da gab es ganz großen Ansturm auf WG-Zimmer, und er hat mich dann ausgesucht als einer seiner Mitbewohner. Und dann sind wir irgendwie eine Woche später waren wir dann zusammen. Und unser nächster Mitbewohner ist dann unser Trauzeuge geworden. Wir haben nämlich, glaube ich, bis unsere Tochter geboren wurde, sind wir weiterhin sozusagen wir zusammen geblieben in der WG.
Schöne Geschichte. Du hast 4 Kinder oder ihr habt 4 Kinder und ich nehme an, die sind alle ja natürlich in Übersee geboren.
Die sind alle in Großbritannien geboren, ja, ganz genau.
Und aufgewachsen dort dann so im englischen Schulsystem auch. Wie war das jetzt verglichen mit Australien, dass du jetzt natürlich Covid-bedingt vielleicht von der anderen Seite kennst, als es wirklich ist?
Ja, in Großbritannien gehen die Kinder relativ früh in die Schule und es ist relativ akademisch. Das heißt, meine Töchter, die sind schon mit 4 eingeschult worden. Und für die war das aber auch, also für die war das gut. Die sind sozusagen... Die haben das gerne gemacht und haben also auch so, dann dieses ganz frühe Schreiben und Lesen gelernt. Und als wir dann hierher kamen, waren sie sozusagen weil sie schon so viel gemacht haben, sind sie jetzt die Jüngsten in ihrer Klasse. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich finde, die Schulen hier ist ein bisschen angenehmer in gewisser Weise, weil es in Großbritannien, also dort, wo wir waren, war es sehr kompetitiv. Also die Eltern, die haben schon die Schule, die hatte schon eine Aufnahmeprüfung, es war eine Privatschule in London, und die hatte schon eine Aufnahmeprüfung für 4-Jährige. Und da kommt man dann in so eine Situation, wo dann die kleinen Kinder schon irgendwie da ganz schön getestet werden die ganze Zeit. Und ich finde das hier ein bisschen angenehmer, dass das ein bisschen mehr relaxter ist.
Du sagst auch, drüben sei es akademischer gewesen, hier ist eher so ein bisschen spielerisch. Also ich kenne das aus unseren oder von unseren Kindern, die Grundschule, das war alles so ein bisschen, ja, so ein Spiel mit viel Eigenentdecken und Ausprobieren. Und ja, das war dann natürlich dann, der Übergang dann in die 7. Klasse war dann entsprechend hart, weil da wird es dann akademisch.
Ja, so weit sind meine Kinder noch nicht. Meine älteste Tochter wird jetzt 8. Und von daher kann ich das jetzt noch nicht beurteilen. Aber zumindest finde ich das im Augenblick ganz schön, dass die sozusagen da, glaube ich, viel lernen, aber nicht mit Druck. Und das ist eigentlich auch was ich jetzt auch bei dem Homeschooling sehr schön fand, dass man, wenn man es schafft, dass die Kinder selber motiviert sind und selber Sachen entdecken wollen und dass man das. Das konnten wir ganz gut beim Homeschooling machen. Fand ich extrem interessant, weil ich das von meiner Schule noch weiß, dass ich eigentlich immer nur gelernt habe für den nächsten Test und die nächste Prüfung. Und das jetzt für mich auch sozusagen ganz schwierig ist, jetzt eigentlich manchmal mich hinzusetzen und was Neues zu lernen. Da muss ich mich richtig dazu bewegen. Und meine Tochter zum Beispiel, die hat jetzt während dieser Homeschooling-Zeit, die wollte unbedingt Coding lernen. Und dann hat sie sozusagen da ganz tolle Apps dafür und hat sie selber Coding beigebracht. Und da musste ich auch nicht irgendwie sagen, jetzt musst du das mal machen oder so, sondern die hat sich dafür interessiert und dann hat sie das gemacht. Und das finde ich ist eine schöne Sache für Kinder, wenn die wissen, wie man lernt.
Ja, und es gibt ja auch dauernd diese Incursions und Excursions und Yoga-Klassen das habe ich so nicht in Erinnerung aus meiner Grundschule. Da ging es wirklich darum, wie du sagtest, man hat gelernt für die nächste Prüfung.
Ja.
Ja. Wie empfindest du das mit 4 Kindern zu Hause, alle im Homeschooling? Nicht ganz einfach, stelle ich mir das vor.
Ich habe das Glück, wir haben ein Au-pair. Und deswegen waren wir sozusagen, haben das zu zweit gemacht. Und zu zweit ist immer alles natürlich sehr viel einfacher. Und also wir haben das richtig genossen. Also auch uns, vielleicht auch weil es 4 Kinder sind, dass sie sozusagen nicht das Problem hatten, dass sie jetzt am sozialen Kontakt einen Mangel hatten, sondern die haben viel miteinander gespielt und haben halt gegenseitig auch immer geschaut, was machen die anderen, und haben dann, also auch die Kleinen haben dann mehr Homeschooling gemacht, als wo sie das eigentlich gar nicht müssen, aber die wollten dann das auch. Und wir haben viel neue Technik ausprobiert. Ich bin so ein bisschen so ein, ich liebe so neue Techniken für alles Mögliche und habe das dann, es gibt ja so Apps, die mit künstlicher Intelligenz immer wissen, wie gut die Kinder was gerade können, und die machen dann die Aufgaben, die Matheaufgaben zum Beispiel so, dass die Kinder, dass das nicht zu schwer und nicht zu leicht ist. Und sowas haben wir dann ausprobiert. Und das finde ich ganz toll, was es jetzt so für Möglichkeiten gibt im Vergleich zu früher, wo irgendwie das ganz schwierig war für einen Lehrer, für jedes Kind irgendwie die richtige Mathe-Niveau-Aufgabe rauszusuchen. Das kann man jetzt mit Technik ganz toll lösen. Und das haben wir halt auch viel ausprobiert. Das ist sozusagen so ein Thema, was mich immer schon sehr fasziniert hat, was man mit Technik jetzt im Bereich Bildung, aber auch vielleicht im Bereich Nachhaltigkeit machen kann.
Ja, und um das sicherzustellen, weil Homeschooling kann ja zwei Sachen bedeuten. Kann bedeuten, man lernt nur zu Hause, also ohne irgendwelche Hilfsmittel, Fremde, ohne fremden Lehrer sozusagen. Es kann aber auch bedeuten, jetzt im Kontext von Covid, dass ein Lehrer eine ganze Schulklasse online unterrichtet. Was ist es jetzt bei dir zu Hause?
Wir haben das sozusagen so gemacht, wir haben tendenziell geschaut, was das Curriculum ist von der Schule und haben aber dann diese Zoom-Klassen, die angeboten haben, eigentlich nicht so wahrgenommen, sondern tendenziell dann unsere eigene, sozusagen das Curriculum gefolgt, aber mit unseren eigenen Sachen.
Warum? Warum? Traut dir der Schule nicht?
Naja, wir haben jetzt nochmal den einen Vorteil, meine Schwiegermutter ist pensionierte Lehrerin, eine Australierin, und die hat dann sozusagen meine eine Tochter 1:1 per Zoom-Lesson sozusagen 1:1 Unterricht geben können. Und wir konnten immer sehen, was die anderen Kinder sozusagen gerade lernen. Das heißt, die konnten das dann halt zuschneiden. Und meine andere Tochter, die für die habe ich viel mit der, sozusagen, es gibt da so Programme, die dem Curriculum folgen, aber die will sich, wie gesagt, immer auf das Niveau von dem Kind einschießen. Und das hat für sie einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben das sehr genossen, aber jetzt gehen sie auch wieder in die Schule und machen da auch mit. Das gefällt ihnen auch richtig gut. Also das funktioniert beides für uns.
Ja, und ihr musstet dafür aber irgendwie eine Sondererlaubnis einholen von der Schulleitung, dass ihr das machen durftet?
Ach, ich habe da nicht nachgefragt.
Okay, ja, so kann man es auch machen.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
SBS Radio, Montagabend, nach wie vor mit einem Gast. Per Video verbunden bin ich mit Lena Huda in der Nähe von Wollongong in New South Wales. Sie kam im Oktober nach Australien mit ihrem australischen Mann und das Paar hat 4 Kinder. Und Lena ist aktiv im Bereich Zone 30. Sie will Tempo 30 nach Australien holen. Und wie gesagt, man kann das nachhören bei uns als Podcast auf unserer Webseite. Das war ein separates Interview vor etwa 10 Tagen. Dir ist also die Umwelt und die Natur und unser Planet A, wie du das auf deiner Webseite schreibst, Planet A, ist dir sehr wichtig, weil es gibt keinen Planeten B.
Ja, ich denke, das ist eine der wichtigsten Themen, die wir zurzeit angehen können, ist unseren CO2-Austausch zu vermindern. Wir haben ja in Australien die besondere, sag ich mal, Chance, würde ich sagen, dass wir pro Kopf so hohe Emissionen haben wie fast nirgendwo anders in der Welt.
Wie erklärst du dir das? Wie erklärst du dir das? Warum sind die Australier pro Kopf derartige Umweltsünder?
Also der zweitgrößte Ausstoß kommt zum Beispiel vom Transport. Und wenn man das mal beobachtet, ist es ja so, dass hier sehr, sehr große Autos gefahren werden und eigentlich jede kleinste Strecke mit dem Auto gefahren wird. Deswegen ist es so, dass ich mich dafür einsetze, für diese Zone 30, weil ich glaube, dass Australier eigentlich total gerne draußen sind und auch sehr aktiv eigentlich als Volk sind. Und wenn man es jetzt sicher machen würde, kann ich mir das richtig vorstellen, wie das angenommen werden könnte, dass man mit dem Fahrrad fährt. Gerade jetzt, wo es elektrische Fahrräder gibt, kann man ja eigentlich auch locker 10 Kilometer oder so in die Schule fahren. Oder, also nicht in die Schule, ich meine in die Arbeit jetzt. Aber es gibt da so viele Möglichkeiten und was eigentlich fehlt, ist die sichere Infrastruktur. Das ist was ich jetzt persönlich für mich ins Auge fasse, was ich ändern möchte. Aber sicherlich ist natürlich in Australien auch dieser große Einfluss der Kohleindustrie ein großes Problem. Ich glaube nicht, dass es wirklich daran liegt, dass Australier jetzt an sich, dass denen das egal ist mit dem Klimawandel. Das ist eigentlich auch nicht das, was die Statistiken sagen. Es gibt, wie auch in Deutschland, auch Leute, die sagen, ich glaube da nicht dran. Aber es gibt doch, der Großteil der Leute hier macht sich auch richtig Sorgen darum. Ich erinnere mich noch an die Buschfeuer jetzt im Januar. Es war richtig furchtbar hier. Ich fand, das hatte mich auch noch mal richtig motiviert, weil ich bin ja angekommen und es sah aus wie Apokalypse. Also es war oranger Himmel, es war, wenn man die Tür aufgemacht hat, hat es gestunken und es war richtig, richtig wie so eine, fand ich, wie so ein Blick, so ein Spiegel in die Zukunft, wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher. Und es gibt eigentlich so viele Möglichkeiten, die wir von anderen Ländern lernen können, was man machen kann, damit man einen niedrigen Carbon Footprint bekommt, dass das ja hier viel einfacher ist eigentlich, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland ist es, sage ich mal, schon, glaube ich, ein bisschen schwieriger, da noch mehr Einsparungen zu machen. Das ist mit höheren Kosten und mehr, ja, mehr Opfern, würde ich sagen, verbunden. Während hier, es gibt so ja Sachen, die sind ja total offensichtlich, die man machen kann, dass man die Häuser isoliert, dass man Solarzellen aufs Dach macht, dass man mit, zu Fuß geht, mit dem Fahrrad fährt. Da ist ja wirklich noch viel zu tun, also viel machbar.
Bist du auch für nachhaltige Energie, also Wind, Solar?
Ja, wir haben als erstes, als wir angekommen sind, hier Solarzellen aufs Dach machen lassen. Und ja, wie schön das hier ist eigentlich. Man kann ja wirklich, wir haben so viel Sonne. Wir können ja hier als Land auch, haben wir so viele Möglichkeiten, uns komplett unabhängig zu machen von zum Beispiel auch von Öl. Das heißt, wenn wir jetzt auf elektrische Autos umsteigen, dann müssen wir wir brauchen kein Öl importieren. Wir können einfach selber mit Solarenergie unsere Autos hier fahren lassen. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Und das wäre eigentlich auch das, was ich mir wünschen würde, wo jetzt nach Corona als wirtschaftlicher Stimulus investiert wird in die Zukunft, in solche Zukunftstechnologien und nicht in irgendwas, was vielleicht für die nächsten 10 Jahre noch Jobs macht, so wie Gas oder so. Aber dann ist es nicht wirklich die Zukunft. Und ich finde das jetzt auch sehr ungerecht unseren Kindern gegenüber, immer nur so für die nächsten paar Jahre zu denken.
Das Hauptargument ist natürlich, dass die Sonne nicht immer scheint und dass es nicht immer windig ist und dass gerade an heißen Tagen, dass dann oft zum Beispiel Windflaute ist, dass also, wenn Energie gebraucht wird für die ganzen Klimaanlagen, dass dann diese Energie nicht zur Verfügung steht, weil man ja Energie immer noch nicht richtig so großflächig speichern kann in Batterien. Also man arbeitet daran, aber die Energiesicherheit ist mit der nachhaltigen Energie in Australien ja nicht hundertprozentig gewährleistet.
Ja, also da muss man, denke ich mal, ziemlich viel investieren. Aber zum Beispiel mit Wasser kann man natürlich es schaffen, dass man sozusagen Wasser hochpumpt und das ist dann ein Storage. Es wird ja in der Schweiz gemacht. In der Schweiz zum Beispiel ist es ja, so wie ich das verstanden habe, ist das ja so, dass sie sogar das richtig gut timen. Man braucht ja eigentlich immer den ganzen Strom, vor allen Dingen, wenn gerade ein Peak ist. Also zum Beispiel, wenn die Züge, die sind in der Schweiz so getaktet, dass die genau gleichzeitig losfahren, da weiß man, dass mehr Energie gebraucht wird in dem Moment und dann werden die Staudämme aufgemacht, um diese Energie zu erzeugen. Das ist ja ein ganz toller Ansatz, aber das ist natürlich was, das braucht viel politischen Willen, sowas umzusetzen. Das passiert ja nicht von alleine. Und solche Ansätze gibt es ja. Man muss nur sagen, man muss die einfach priorisieren als Politiker. Man muss einfach sagen, so wie wir auch bei Covid-19 das geschafft haben, wir sind alle zu Hause geblieben mit riesigen Kosten für die Wirtschaft. Das ist schon möglich. Man muss halt aber den Willen dazu haben, solche Sachen zu machen.
Das ist ein interessanter Punkt, das mit dem Wasser hochpumpen, den Berg oder den Hügel raufpumpen, wenn Energie verfügbar ist und dann das Wasser runterfließen zu lassen, wenn es dann ja, Energie braucht. Und das macht man, wie du sagst, in der Schweiz schon seit Jahrzehnten, vielleicht schon seit 100 Jahren oder so. Und in Australien kommt das erst langsam, langsam zur Sprache. In Tasmanien gibt es es kleinflächig und ehemaliger Premierminister Malcolm Turnbull hat mit seinem Snowy 2.0, will er das jetzt auch im großen Stil machen, dass also da Wasser den Berg hinaufgepumpt wird in diesen Bergen zwischen oder rund um Canberra, zwischen Melbourne und Sydney und dass damit ja so diese Spitzen abgedeckt werden können, die es braucht, wenn die Energie nicht, wenn nicht genügend Energie sonst wie produziert wird. Ja, für viel mehr reicht es leider nicht mehr. Die Zeit drängt. Aber so vielleicht Hobbys, Interessen. Was macht ihr so als Familie jetzt in Australien? Wie unterhält ihr euch am Wochenende oder so?
Ja, wir sind zum Beispiel gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Es gibt hier einen ganz schönen Fahrradweg am Strand sozusagen lang. Das machen wir gerne. Und dadurch, dass wir natürlich 4 kleine Kinder haben, sind wir halt einfach, machen viel, viele Dinge, mit denen wir so, ja, was kleine Kinder halt gerne so am Wochenende unternehmen. Zum Strand, wir gehen oft zum Strand, wir sammeln dann Muscheln und solche Sachen. Also wir genießen hier die Natur sehr. Also das ist ein ist ein unglaublich schöner Fleck Erde, wo wir hier gelandet sind. Und wir genießen das sehr, hier zu sein.
Und hast du aber vor, irgendwann wieder aktiv zu werden im Investmentbanking in deinem angestammten Beruf?
Nein, also ich bin ja, also sozusagen, ich habe bin Sales gewesen, also ich habe verkauft und ich genieße das jetzt unglaublich, was verkaufen zu können, was einfach eine gute Idee ist. Und ich bin jetzt in der ganz besonders guten Lage, dass ich nicht für Geld arbeiten muss. Und ich finde das unglaublich schön, damit meine Zeit zu verbringen. Ich hoffe, dass ich damit erfolgreich bin. Aber ich habe jetzt auch, sage ich mal, schon viel Dialog aufgebaut mit vielen Politikern und vielen anderen Organisationen, sodass ich weiß, dass dieses Thema zumindest jetzt ein bisschen höher auf der Agenda steht, als es vielleicht vor 2 Monaten war. Und alleine das ist schon für mich ein schöner Erfolg. Und ich werde natürlich jetzt ganz stark daran arbeiten, dass wir 30 nach Australien bekommen. Aber wir haben schon einige kleine Zonen. Und das ist jetzt was sicherlich kommt, weil das die ganze Welt macht. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir in 10 Jahren das hier nicht sehen, aber ich möchte natürlich, dass es schneller geht.
Darf ich fragen, welche Partei ist bis jetzt am positivsten eingestellt? Sind es die Grünen?
Also hier in Wollongong sind die Grünen auf jeden Fall die das unterstützen. Aber ich mache das jetzt sozusagen, meine Arbeit ist jetzt nicht so auf Parteien bezogen, sondern einfach auf Entscheidungsträger und auf Behörden sozusagen. Das heißt, zum Beispiel Transport for New South Wales ist, wo ich einen Dialog habe, und ein Department for Planning in New South Wales. Aber ich versuche das jetzt sozusagen auch noch auszuweiten, den Dialog.
Okay, weiterhin viel Glück und Erfolg damit. Lena Huda, vielen Dank für dieses Interview.
Dankeschön, tschüss.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.